Klaus, ich freue mich, dass du wieder da bist mit einem Thema, das du mitgebracht hast, welches ich hochspannend finde. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, was für einen Blickwinkel du einnimmst. Es geht nämlich um Eigenverantwortung. Und mehr weiß ich auch nicht. Also vielleicht kannst du mir und den Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen mehr Licht schenken, sodass
Oh.
wir wissen, worum es hier geht.
Okay. Erstmal bedanke ich mich herzlich für das Wasser, das du mir in dieser feuchtigkeitsdampfenden Atmosphäre der Stadt Frankfurt zurzeit
Ich
dahinstellst.
dachte jetzt im Studio hier.
Ah ja, das Studio ist ja ganz okay mit deiner Klimaanlage und so, da ist es ja auch auszuhalten und da macht es auch Laune, über Sachen zu reden. Also herzlichen Dank wieder mal für die Einladung. Das Thema. Mich würde mal interessieren, wenn du das Wort Eigenverantwortung hörst, blitzt da was in dir auf? Regt das was an in dir? Allein nur der Begriff.
Ja, also ich habe
Das hat einen
mal,
Hintergedanke bei der Frage dabei.
ja, ich habe mal einen Podcast gehört von Jocko Willing und er redet sehr viel über Verantwortung,
Ach komm,
Ownership.
ja.
Deswegen muss ich zuallererst daran denken, weil das so ein Schlagwort seinerseits ist und dass
Ja,
man für
genau.
alles Verantwortung übernehmen soll.
Ja.
Und es gibt da einen TED-Talk, den er da gemacht hat zu dem Thema, wo er das getan hat. Ich halte es ganz kurz. Es ist ein Ex-Navy-SEAL-Leiter auch. Und er hatte eine Aktion, ich glaube im Irak war das, für die er verantwortlich war als Führungskraft. Und die ging irgendwie schief. Irgendwie plötzlich gab es ein Durcheinander. Zwei Leute starben oder jemand starb und zwei seiner Teammitglieder wurden verletzt. Und dann musste er natürlich Rechenschaft darlegen. Und er hat sich Gedanken darüber gemacht und schlussendlich, also verschiedene Gründe, weil da gab es ja Außeneinflüsse und so weiter, also all die Dinge, die wir Systemiker mit berücksichtigen, hat er da an der Stelle auch gemacht, ist dann aber reingegangen und hat was komplett, ich würde mal fast schon sagen, Unsystemisches getan. Er hat gesagt, nein, für das Ganze hier bin ich verantwortlich, denn ich hatte die Verantwortung für das ganze Team. Es mag stimmen oder auch nicht. Aber das hat ein Zeichen auch gesetzt an sein Team, an alle. Und natürlich, wie es halt so ist in diesem ganzen System, muss man da ja auch Konsequenzen tragen und so. Aber es hatte positive Auswirkungen auf das Teamgefüge. Und wenn ich daran denke, sehe ich die Wichtigkeit von Eigenverantwortung für Führungskräfte vor allem. Und gleichzeitig auch, wo hört es denn auf? Denn vielleicht gibt es doch irgendwie Außenfaktoren und es hört sich vielleicht ganz gut an, wenn man sagt, ich übernehme Verantwortung für alles. Aber manchmal hat man keinen Eigeneinfluss drauf oder es könnte auch, ja, also eine Art von Übergriff sein für die andere Person. Ja, dass man sich plötzlich Verantwortung schnappt, wo man sich eigentlich keine Verantwortung schnappen sollte
Ja,
und jemanden
vielleicht.
auf die
Ja,
Füße tritt.
genau. Also mir
Was denkst
kamen
du?
die Überlegungen dazu. Mich begleitet der Begriff schon mein ganzes Berufsleben und immer wieder auch. Es hat ja der Begriff der Eigenverantwortung schon fast einen negativen Geschmack bekommen. Weiß nicht, ob du das mitgeschnallt hast. Lindner meinte vor kurzem mal, dass die Einführung eines Tempolimits aus Klimagründen nicht notwendig wäre. Weil das Klima so kaputt gegangen ist, liegt er in der Eigenverantwortung der Bürger. Und so nach dem Motto, also wir müssen da als Politik eigentlich nie, keine Regeln aufstellen, weil ich delegiere das mal zurück, ne? Eigenverantwortung. Das Gleiche war bei der Maskenpflicht oder Nicht-Maskenpflicht, wieder dann die Freiheitsjüngerinnen, die dann rufen, ja, also das ist doch eine Gängelung des Bürgers, dem eine Maskenpflicht aufzulegen. Der soll mal eigenverantwortlich handeln. Und bei allen Debatten, die dann auf einer Makroebene geführt wurden, wurde der Begriff der Eigenverantwortung eher als Kampfbegriff benutzt. Also wir als Politik, bestimmte Richtungen der Politik, sollten uns da raushalten. Dass bei Maskenpflicht ja oder nein vielleicht bestimmte Bevölkerungsteile per Gesetz geschützt werden sollten, kam in der Debatte nicht vor, ne? Also da hast du da die ich-bezogene Eigenverantwortung, die dann aber die Verantwortung für andere ausklammert. Ne? Also und da merke ich, dann kriegt es so, gibt es so einen Begriff, der heißt Fraktal, fraktale Grenzen, also Grenzen, die so übereinander fließen, ne? Wo die Grenzziehung nicht mehr so ganz deutlich wird, weil natürlich hat es der Freiheitsbegriff des Individuums für mich auch eine ganz, ganz große Bedeutung. Ne? Auf der anderen Seite ist da natürlich die Grenze da, wo andere Leute geschädigt oder beeinflusst werden von der Ausweitung meines Freiheitsbegriffes, und Verantwortung hieße dann mit dieser Grenze, ne, System, Umweltgrenze, hier ist mein System, mein Verantwortungssystem, dann gibt es da andere, die außerhalb sind, das sind wir wieder bei der Systemtheorie. Das also mal zumindest mal drüber nachzudenken, wie so Grenzen denn aussehen könnten und wo die verlaufen könnten. Und wenn du jetzt das Beispiel aus dem Militär nimmst, das war ja selbst auch beim Militär, deswegen sage ich, begleitet mich dieser Begriff schon seit so vielen, vielen Jahren. Wir waren in einer Gruppe, die sich füreinander verantwortlich fühlte. Also dieser uralte Begriff, den ich aus einem Musketierfilm gehört habe, einer für alle, alle für einen, der hatte mich früher mal so beeindruckt. Ne? Das ist so als Motto im Kopf und im Herzen hängen geblieben, als Idealzustand. Und ich habe das Glück gehabt, in meinem Leben Gruppen erlebt zu haben, wo das funktioniert hat. Bei uns war dann die Führungskraft auch mit einbezogen. Der hat sich sehr für uns eingesetzt, ist sich sehr für uns verantwortlich gefühlt, auch körperlich, dass wir da durchhalten, dass wir das mental gut durchstehen. Er hat sich unsere Klagelieder angehört, aber auch unsere Begeisterungsstürme. Und er hat kleine, brauchbare Illegalitäten angewandt, um uns das Leben ein bisschen leichter innerhalb der Kaserne zu machen. Das haben wir ihm natürlich hoch angerechnet, ne, und haben uns dann auch für ihn und für seine Karriere, ne, er war ja Unteroffizier, hat sich für mehrere Jahre verpflichtet. Also wir haben für den auch alles gegeben, damit seine Gruppe die beste ist, ne, in der Hierarchie der Kaserne. Und wir waren dann auch die Besten. Und dieses Verantwortungsgefühl füreinander war ein wunderschönes, tragendes, gemeinsames Gefühl, unabhängig von der Hierarchie, ne. Und ich kam dann aus der da raus. Ne? Eigentlich war es auch die Hölle. Das war bei den Gebirgsjägern im Berchtesgaden. Also die Systeme drumherum waren anders gestrickt. Ne? Die anderen Gruppen hatten untereinander Konkurrenz. Man hat sich untereinander wehgetan, ne? Beispielsweise mit so seltsamen Ritualen. Oder der Offizier war immer auch Gegner. Ne? Diese Gruppen haben sich die Welt, diese kurze Zeit da zur Hölle gemacht. Ne? Und da fand ich den Begriff Verantwortung füreinander einen wunderschönen Begriff. Und das war für mich so ein Element der neuen Welt, ne? Wo man sagen kann, das ist eine Utopie, für die es sich einzusetzen lohnt, Gruppen dazu zu bringen, Menschen dazu zu bringen, Verantwortung zu übernehmen. Nur merke ich jetzt, wie schwierig das mal für manche Leute ist. Also ich kriege in vielen Organisationen diese Zuständigkeitsgerangel mit, bin ich nicht zuständig. Und dann kann man zugucken, wie andere Abteilungen zu Bruch gehen teilweise schon. Ne? Glaubst du nicht? Ne? Man arbeitet in einer Firma, aber jede Abteilung ist eine Firma in der Firma. Ne? Und vielleicht übernimmt man für die eigene Abteilung noch Verantwortung oder für den Kollegen, die Kollegin, die gegenüber arbeitet oder sitzt. Aber selbst das ist oft nicht gegeben. Ne? Selbst im kleinsten, im kleinsten Kontext ist dann schon diese Missgunst, die Konkurrenz, der Neid, weiß der Teufel, was alles für Gefühle dann da im Raum stehen. Meine Frage, du bist ja Psychologe. Hast du studiert? Ich bin immer begeistert von deinem Wissen, was du als immer so aus dem Handgelenk rausschüttelst. Gibt es in der Psychologie irgendeinen Erklärungsansatz, was das für ein seltsames Gefühl ist, Verantwortung? Wo entsteht sowas? Also ich systemtheoretisch, wenn ich rangehen würde, würde ich wieder hergehen und nach Kommunikationsstrukturen schauen. Es ist ein Konstrukt, ein gesellschaftliches Konstrukt, Verantwortung. Würde in die Richtung, würde es in der Soziologie gehen. Aber was sagt denn die Psychologie dazu? Ist es ein urtümliches Gefühl? Ist es beim Menschen per se angelegt? Das wahre, schöne, gute im Form von Verantwortungsbewusstsein? Eine Frage an dich.
Ich denke...
Weil ich das so am Suchen bin.
Ich denke nach. Ich denke nach, weil seit vorhin, als du das kurz angesprochen hast, dass du mich das auch gerne fragen wollen würdest, und dann habe ich überlegt, ja, was will ich denn jetzt sagen? Ja, und so ad hoc ist mir erstmal nichts eingefallen. Mag aber vielleicht auch daran liegen, dass ich gerade auch mein Master in Psychologie mache und die Weisheit erst dann mit dem Abschluss kommt.
Ach so, ja, stimmt. Da hast du das Zertifikat noch nicht in der Hand.
Aber ich möchte meinen Versuch wagen. Eine Idee, die mir kam jetzt, dass du das gefragt hast, war, wenn ich Eigenverantwortung übernehme, freiwillig, dann hole ich mir Kontrolle. Also ich habe eine gewisse Art von Kontrollüberzeugung über die Situation, ob sie stimmen mag oder nicht. Aber es kann sein, dass in der Wahrnehmung, dass es schon ausreicht, um einen in die Selbstwirksamkeit zu bringen. Ich bin nicht ausgeliefert, ich kann was tun. Und das hat dann sehr viel auch mit der Emotionalität zu tun. Und vor allem auch, wenn man es ganz krass sehen möchte, also man kennt vielleicht die erlernte Hilflosigkeit, also dass wenn man lange genug das Gefühl hat, keine Kontrolle über eine Situation zu haben, dann kann es sein, dass man dann so ist, ne? Auf der anderen Seite gibt es Leute wie den Herrn Frankl, der sehr beeindruckend ist.
Viktor Frankl meinst du?
Ja, ja, genau, genau. In der Psychologie gibt es, glaube ich, nur einen. aber ja, Viktor Frankl. Und das fand ich sehr spannend. Ich habe kurze Anekdote, wieso ich das sehr interessant finde, weil da hast du ja so eine Situation gehabt in diesen KZs. Also da hattest du überhaupt keine Kontrolle. Da warst du ja nichts. Ja. Und viele sind dann halt zerbrochen, wenn sie nicht vorher getötet wurden. Und er war ja auch in einem KZ, aber er ist nicht zerbrochen. Und als ich das mal in meiner Audible oder sonst wie Bibliothek aber gesehen habe, dachte ich mir, das ist irgendwie spannend, das hat irgendwas, ich will es mir mal anhören. Und meine damalige Freundin hat mich dann gefragt, warum hörst du dir das an? Also wieso gerade da? Irgendwie interessiert sich das Ganze. Und ich dachte mir, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Ich fand es einfach nur beeindruckend, dass in einer hoffnungslosen Situation jemand Hoffnung hatte. Und er hat natürlich dann argumentiert, ganz kurz nur runtergebrochen mit Sinn, ne, wenn dir etwas Sinn gibt. Und ich würde da vielleicht anschließen mit der Eigenverantwortung. Wenn du irgendwo Eigenverantwortung siehst, hast du auch eine gewisse Art von Kontrolle und damit auch einhergehend Hoffnung. Vielleicht sowas in der Art. Aber das sind nur Hypothesen, die ich mir gerade auch so zusammen zurechtlege, die aber, wenn ich sie so ausspreche, durchaus eine gewisse Art von Sinn ergeben.
Ja, aber das ist doch der Witz an der Sache. Hypothesen sollen ja auch anregen, ne? Gedanken ordnen. Wir haben jetzt hier so eine Art Kaffeehausgespräch. Ich kam vorhin hier an und sagte, Mensch, das wäre doch mal was. Zurzeit begegnet mir dieser Begriff wieder häufiger, ne, in unterschiedlichsten Ausprägungen. Und das zu koppeln an Sinnerfüllung beispielsweise oder an Selbstwirksamkeit, die kam ich von selber erstmal nicht, weil ich mir gedacht, ja, was könnten denn die positiven Aspekte eines Verantwortungsbewusstseins sein? Ja, das ist sich für andere, ja, es gibt so ein Verantwortung, ich bin ja dreifacher Vater, dieses Verantwortungsgefühl für die Töchter oder für die Menschen im unmittelbaren Lebenszusammenhang, der ist immer noch da, obwohl die Töchter groß sind. Ne? Also das ist aber ein schönes Gefühl, eine Verantwortung für Menschen im unmittelbaren Lebenskreis zu haben. Ich finde das befruchtend, nicht belastend zum Beispiel, überhaupt nicht, sondern es ist einfach auch eine schöne Angelegenheit. Andererseits kann Verantwortung niederdrücken. Verantwortung kannst du nutzen, um dich hervorzutun, wie vielleicht dieser Offizier da, von dem du gerade am Anfang geredet hast. Fällt mir der Begriff des Sündenessers ein. Ich muss da schmunzeln, weil ein Sündenesser war ein Beruf im Mittelalter, mit dem also Leute versucht haben, sich ein bisschen Geld zu verschaffen. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, habe ich gelesen, weiß ja auch nicht, ob das stimmt alles, was man so liest in historischen Büchern, aber zumindest ist die Erzählung die, dass das eine Tätigkeit war, da gingst du dann zur Beerdigung und hast den Trauergästen, den Angehörigen angeboten, die Sünden des Verstorbenen auf dich zu nehmen. Das wurde rituell gemacht in Form eines Brotes, das dann über den Sarg dem Esser gereicht wurde und dann aß der das Brot und in dem Brot waren die Sünden verknüpft. Und so zog der von Beerdigung zu Beerdigung und nahm alle Last und Sünden auf sich. Und Jesus zum Beispiel war der erste Sündenesser der Weltgeschichte. Ne? Der nahm ja dann die ganzen Sünden der ganzen Welt auf sich, ne? Und starb dann dafür am Kreuz. Und das ist natürlich schon auch eine seltsame Form von Verantwortung. Also wenn du hergehst und sagst, egal was passiert, das ist alles meine Verantwortung, dann was steckt da dahinter? Ist das Narzissmus? Ne? Ist das Ich-Bezogenheit? Das kann ja eigentlich nicht sein, weil du kannst doch nicht die ganze Verantwortung für alle Geschehnisse, die deine Gruppe, in dem Fall die Kampfgruppe, so macht oder nicht macht. Aber ich kenne das total gut von mir auch, ne? Wo ich sage, okay, ich nehme alles auf mich, dann seid ihr befreit. Ich stehe da wie der große weiße Ritter wieder mal, ne? Der Held. Aber wie es mit mir ist, also ich würde nicht wissen wollen, wie es diesen Sündenessern tatsächlich geht, ne? Ob die sich innerlich von diesem Druck, jetzt so viel Sünden reingefressen zu haben, im wahrsten Wortsinn, tatsächlich innerlich befreien können.
Also, da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Also wenn ich mir Persönlichkeitseigenschaften anschaue, wie Verträglichkeit beispielsweise, ja. Die haben es ja in sich, dass man salopp gesagt eher für den anderen argumentiert als für sich selber, also bereit ist beim Deal, der anderen Person 60% zu geben und man selber ist mit 40 in Ordnung, während wenn die Ausbildung eher geringer ist, man allerhöchstens auf 50-50 runtergeht. Also das ist schon die Schmerzgrenze. Und man merkt es ja auch in Berufen wie soziale Berufe, die sehr anstrengend sind, im Krankenhaus beispielsweise, Pflege und so. Also sie nehmen ja sehr viel auf sich, sehr viele Schichten, sagen zu vielem ja, werden mies bezahlt und machen es trotzdem. Man kann natürlich argumentieren, intrinsisch sind sie motiviert, aus verschiedenen Gründen vielleicht, aber vielleicht könnte ein Grund sein, dass sie eben aufgrund ihrer Persönlichkeit prädestiniert sind, in diesen Bereich zu gehen und dann sich diese Last aufzulegen und das sich dann auch stimmig anfühlt für sie. Die Auswirkungen, die dann einhergehen, dass man körperlich kaputt geht und seelisch auch, das ist ja ein anderes Thema, das muss man anders berücksichtigen und ich finde auch gute Führungskräfte haben einen Blick dafür und wissen den Vorteil, aber den Nachteil auch mit sowas dann auch umzugehen. Würde noch an der Stelle eine Korrektur machen. Ich habe ja gesagt, also wir reden über Verantwortung, Eigenverantwortung und ich habe gesagt, der Joko Willink hat ja Ownership, so heißt glaube ich sein Buch auf Englisch. Und es gibt ja im Englischen gibt es ja Responsibility und Ownership. Und irgendwie hatte ich das jetzt als Synonym genommen. Also hey, Moment, aber es gibt ja zwei Begriffe, muss ja zwei Bedeutungen haben. Da habe ich nochmal drüber nachgedacht. Und ich glaube, der Punkt, den ich da vorhin auch machen wollte, da, mit dem, wenn du jetzt so viel Verantwortung aufnimmst, dann geht es vielleicht schon in die Richtung Besitztum, Ownership. Ich eigne mir was an, was nicht mir gehört. Ja, ja. Und das könnte vielleicht sehr forsch sein, unangebracht sein. Und Eigenverantwortung, und da habe ich weiter nachgedacht, also Responsibility, also irgendwas mit einer Antwort, die man gibt. Aber was genau heißt das? Und Klaus, du weißt, wir sitzen hier alleine. Und normalerweise hat man ja immer irgendjemanden hinter der Kamera oder sonst wo, den man immer fragen kann. Ne? Kannst du mal googeln und so weiter. Den habe ich jetzt nicht, aber wir leben in spannenden Zeiten. Ich würde mal tatsächlich live mit dir, das finde ich nämlich eine schöne Idee, mal ChatGPT fragen. ich habe auch das Premium-Paket, das heißt, die Antworten sind dann so ein bisschen tiefgründiger. Okay. Ich frage einfach mal, ChatGPT, was Eigenverantwortung ist und dann kannst du mir mal sagen, wenn ich das vorgelesen habe, was du davon hältst.
Das ist doch spannend, wirklich.
So,
ja.
Okay. Was bedeutet Eigenverantwortung?
Wir holen quasi einen dritten Diskussionspartner am Tisch, einen virtuellen.
Ja, und vielleicht könnte das auch ein Format sein für die Zukunft. Ich meine, wenn man ChatGPT ja kritisch beäugen möchte und sagen kann, okay, aber da muss noch einer mal drüber schauen. Man kann nicht einfach alles so nehmen, weil das speist sich ja von sich selber dann irgendwann mal, was Informationen anbelangt. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass in solchen Formaten zukünftig auch noch mal ein Experte das beurteilt, was da gesprochen wird. Aber für die schnelle Informationseinholung.
Gehen wir es doch mal aus. Ja. Wir sitzen hier am Kaffeetisch, am Frühstückstisch.
Ja, ich hab ein bisschen Zeit gekauft, damit es hier laden kann. Und dann ist mir eingefallen, ChatGPT ist eigentlich ziemlich schnell. Also Eigenverantwortung bedeutet, dass eine Person selbst für ihr Handeln und ihre Entscheidung verantwortlich ist und die Konsequenz dieser Entscheidung akzeptiert. Es bezieht sich darauf, dass jemand die Kontrolle über seine eigenen Taten hat und nicht andere für die eigenen Fehler oder Entscheidungen verantwortlich macht. Eigenverantwortung ist oft ein zentrales Konzept in ethischen, moralischen und gesellschaftlichen Diskussionen. Es fördert die Idee, dass Individuen selbstbestimmt handeln und Verantwortung für ihre Taten übernehmen sollten. Jetzt habe ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, sag es mir, ich habe jetzt nicht so den Eindruck gehabt, dass ich so was Neues jetzt
Nee, auch nichts Tiefgründiges, aber es ist zum Beispiel, finde ich, kann das schon Rand nehmen, aufs Individuum bezogen. Man könnte jetzt ausloten, könnte Beispiele bringen, ne, Anekdoten erzählen, wo der Begriff der Verantwortung im Individuum beobachtbar ist oder wo nicht, ne, wo Leute auch verantwortungslos handeln oder so Beispiel, wie du es gebracht hast vom Militär oder ich. Die nächste Ebene wäre dann eine Gruppe. Kann eine Gruppe eigenverantwortlich handeln und wie würde das denn aussehen? Also wie wenn mehrere Individuen in einem systemischen Kontext zusammenkommen, zum Beispiel zusammen lernen müssen, zusammen arbeiten müssen, einen Verein gemeinsam betreiben, was auch immer, was würde denn dann da, würde der Begriff Eigenverantwortung überhaupt noch verwendbar sein oder müsste man dann ein anderes Wort nehmen? Müsste man dann so eine Art Gesellschaftsverantwortung, Gruppenverantwortung, Teamverantwortung prägen? Und wie würde sich das miteinander beißen, solche Begriffe? Weil wenn jeder in einem Team eigenverantwortlich handelt, dann ist das Team vielleicht handlungsunfähig. Ne? Also dann klappt ja nichts mehr. Also das heißt, die Grenze vom Individuum zum Team beispielsweise, die ist ja dann auch eine verschwimmende und vielleicht braucht es da schon erste Regelungen. Ne? Also dass ein Team sich Regeln aufstellt und selbst organisiert, sich Regeln aufstellt, vielleicht nicht fremdbestimmt, wäre so eine Idealform. Sowas haben wir ja in Scrum ansatzweise. So eine Idee zumindest. Ne?
Da will ich mal ansetzen, weil ich habe, unzufrieden wie ich war mit der Antwort, nochmal einfach reingegeben, Ursprung des Wortes. Ja. Und dann kam nochmal einmal in Eigen und Verantwortung, ne? Also Eigen, also zugehörig. Ne? Also eine gewisse, da sind wir wieder beim Ownership, einen gewissen Besitztum vielleicht auch haben. Ja, ja, ja. Also du nimmst, es gehört zu dir, was du da hast. Und was ist dann Verantwortung? Verantwortung ist sowas wie für etwas gerade stehen. Ne? Das hat ja der Joko Willing da an der Stelle gemacht. Und dann auch etwas Rechenschaft ablegen. Und das mag auch einleuchten, ne, da würde man auch assoziieren damit, ne, kein großes Ding. Und dann habe ich mir überlegt, aber wir reden von Eigenverantwortung. Also mal angenommen, wir haben niemanden hier. Kann ich dann kann ich verantwortlich für etwas sein, wenn ich eigenverantwortlich bin und sonst niemand da ist? Wem lege ich dann Rechenschaft ab?
Dir selbst.
Und genau, und da, jetzt sind wir so beim Thema, du hast dann sozusagen eine Metaposition, vielleicht ein Ideal-Ich, ne? Das ist ja auch etwas, was im Selbstkonzept ja häufig da ist und häufig auch zu Emotionalitäten führt, wenn du eine Diskrepanz wahrnimmst zwischen wie möchtest du eigentlich sein, dein Ideal-Ich, dein Ideal-Self und dann, was du wirklich deine Realität hast. Und diese kognitive Dissonanz bewirkt ja auch, dass es dir dann nicht so gut geht. Ja, oder vielleicht auch ein Ziel hast von dir selber, ist nichts anderes als ein ideales Ich. Ne? Also du legst selber Rechenschaft für dich ab. Und die Frage ist dann natürlich, wie gehst du dann damit um? Ne, wie gehst du mit dir selber um? Und da angehend, also ich bin mal ein bisschen rum und komme jetzt wieder auf dein Team zurück, wenn du Führungskraft bist und bei dir selber beobachtet hast, wie du selber mit dir umgehst und wie du selber die Rechenschaft ablegst, wie wirkt sich das dann eben auch aus auf dein Team? Ja? Und wie gehst du damit um, dass du als Führungskraft verantwortlich bist und dann vielleicht nicht die Führungskraft bist, die du eigentlich in der Situation erhofft hast zu sein und gezwungen bist, jetzt was anderes zu machen?
Ja, wie kann man damit umgehen? Man könnte zu einem Coach gehen, zu einer Coachin. Dafür sind die Coaches ja da.
Ne? Ja, und was würdest du machen?
Das muss so, ich als persönlich
Coach? Jetzt. Ja, als Coach. Als Coach, jetzt nicht als Privat. Ich weiß, wie du als, ich sag mal, Coach Plus unterwegs wärst.
Ja.
Aber so in der reinen Form des systemischen Coachings, was würdest du machen?
Wenn ich so einen Coach hätte, der mit dem Problem käme.
Ja.
Das kann ich doch so gar nicht beantworten, Kevin. Das ist.
Genau das meine ich doch. Das ist das rein Systemische.
Ja. Aber ich hab schon innere Standards und so. Also, wo ich sagen würde, ich würde zuhören, ich würde versuchen zu erfassen, was ist da los mit dem Menschen, der da mir gegenüber sitzt. Und dann, also meine Verantwortung als Coach, jemand, der hätte ein Verantwortungsproblem, dann würde ich tatsächlich diese Sachen auf mehreren Ebenen mit ihm ausloten. Das wäre ein Prozess, ein Coaching-Prozess. Ich glaube nicht, dass ich das in wenigen Sitzungen mit dem bearbeiten könnte, weil Verantwortungsdruck, Verantwortungsgefühl speist sich aus mehreren Quellen. Wir waren jetzt bisher überwiegend beim Individuum, ne? Da fielen so Begriffe wie Kontrolle oder Selbstwirksamkeit und die Verantwortung als Teammitglied für die anderen Teammitglieder, nicht als Führungskraft, sondern nur mehr so, erfordert ja dann Grenzziehungen treffen zu können, also so Reflexionsvermögen über die eigene kognitive Dissonanz, dann aber die Rolle, die man in einer Gruppe übernimmt, in einem Team übernimmt, und dann überhaupt so Werte, Ethik, ne? Das stand ja da bei ChatGPT, da hast du ja da auch wieder so große Begriffe. Natürlich hängt das mit einer gesellschaftlichen Ethik zusammen oder mit der Gruppenethik, die sich entwickelt hat, oder mit der Organisationsethik, in die du dich hineinbegibst. Ne? Und deswegen ist der Begriff Verantwortung eigentlich nicht definierbar oder festzurbar, ne? Sondern das ist tatsächlich ein systemischer Begriff, ein Abhängigkeitsbegriff von den systemischen Strukturen eines Kommunikationssystems, in dem dann als Struktur des Systems Verantwortung in einer bestimmten Form entwickelt wird. Und die unterscheidet sich von anderen Verantwortungsformen, die in anderen Systemen entwickelt wird. Und deswegen ist das ganz, ganz schwer greifbar. Und wenn du dann in Coach sitzt, müsstest du erstmal rausfinden, auch, mir fällt da der Begriff Soziogramm ein oder so, in was für einer Welt lebt das Gegenüber denn und was sind da für Werte, Normen entwickelt worden, für die man dann gerade zu stehen hat. Ne? Und da in die Richtung würde das Coaching laufen.
Ich frage dich deswegen, weil ich jetzt davon ausgegangen bin, einfach nur, dass jemand eigenverantwortlicher sein möchte. Das ist ja jetzt auch nicht so fernliegend. Und ich habe ChatGPT gefragt, wie kann man das fördern? Und jetzt pass auf, das, was wir ja so ein bisschen auch damit hier machen, bedient ja eigentlich auch ein paar Punkte, die hier besprochen werden und die der Systemische tatsächlich ja auch lehrt. Und dann kann man sich überlegen, wie viele von diesen Teilen, wie man Eigenverantwortung fördern kann, also vielleicht auch systemische Ansätze, macht man tatsächlich im Reellen und kann man dann auch überhaupt davon sprechen, dass man eigenverantwortlich ist, wenn man diese Dinge nicht tut. Aber darüber können wir philosophieren. Ja. Das Erste, Bewusstsein schaffen. Ja, das ist ja etwas, wo jeder sagt, aber wie schwer das im Alltag zu machen ist, sich selber etwas bewusst zu werden, wenn man selektiv permanent wahrnimmt und von äußeren Einflüssen ja beeinflusst wird. Ja? Und erkenne und akzeptiere die Konsequenzen deines Handels. Aha, danke. das Wissen, dass jede Handlung Konsequenzen hat. Das ist nichts anderes als Auswirkung, Denken in Auswirkung. Wenn das schon ist, der erste Schritt, Bewusstsein schaffen, dass es Konsequenzen hat, was man tut, und dann das der erste Schritt zur Eigenverantwortung ist, in Auswirkung zu denken, dann kann man sich mal überlegen, also laut ChatGPT jetzt, ne, kann man sich überlegen, wie viele sind denn tatsächlich auf dem Weg zu guten Eigenverantwortungs, zu guter Eigenverantwortung. Also wer denkt schon in Auswirkungen bei dem Handeln, das man tut?
Ganz wenige.
Ich habe dir ja vorhin erzählt, ich habe es jetzt mal gemacht, ausnahmsweise. Ich wollte es mal ausprobieren. Ne? Ja. Man hat es ja gelernt. Ich habe es einmal gemacht und was für eine Arbeit auch dahinter steckt und wie was für eine Resonanz du auch bekommst. Und dann wundert es mich auch manchmal nicht so ganz, dass manche Leute dann sagen, nö, mache ich dann weniger. Aber das scheint irgendwie laut ChatGPT so eine Möglichkeit zu sein, Eigenverantwortung zu schaffen. Ja? Dann natürlich so etwas wie Selbstreflexion, Ziele setzen, Feedback suchen, Fehler als Lernmöglichkeiten sehen, das Fehlerkultur und so weiter, ne, was gerne viele machen wollen, aber sehr schwer in der Praxis umzugehen ist mit, weil du musst wirklich Fehler als was Gutes persönlich sehen, als Führungskraft. Eigeninitiative fördern, unterstützende Umgebung schaffen, Kompetenzen entwickeln, Entscheidungsfreiheit, bla bla bla. Na, also ich gehe da jetzt nicht weiter, das ist eine lange Liste. Ich will nur auf einen Punkt nochmal eingehen. Also zum einen Konsequenzen akzeptieren, also wann sagt man, okay, gut, so ist es, ne? Das ist auch ein bisschen schwierig, aber jetzt kommt etwas, was dir wahrscheinlich gefallen wird. Grenzen setzen bei Eigenverantwortung, ne, fördern. Grenzen setzen. Es ist wichtig, klare Grenzen zu setzen, damit Menschen wissen, was von ihnen erwartet wird und welche Konsequenzen ihr Handeln haben kann. Das gehört laut ChatGPT zur Eigenverantwortung, wenn man sie fördern möchte.
Sehr schön.
Und das machst du doch auch. Ja. Derzeit hast du mir erzählt, ne?
Ja, ja. Kennst.
Also du bist auf dem Weg zur Erleuchtung der Eigenverantwortung.
Mich hatte eigentlich das als alter Sack, ne, der Rente entgegengeht, ist dieses Bewusstsein schaffen ganz oben. Ne? Also, weil du wieder mal den Coach hier ansprichst, wie kann man denn Bewusstsein für bestimmte Situationen schaffen, für Situationen, die man vielleicht so nicht sieht. Also, wo diese Unterschiedsbildung, von denen der Bates immer spricht, als Grundlage für Erkenntnisfähigkeit. Wie kann ich einem Menschen, der bestimmte Unterschiede nicht bilden kann, in der Fähigkeit der Unterschiedsbildung unterstützen, um den Erkenntnisraum zu erweitern und dann vielleicht auch damit verknüpft den Verantwortungsraum? Also ich denke schon, dass es möglich ist, aber ich glaube, dass das langfristige Prozesse sind und dass man sich selber vielleicht erstmal da finde ich jetzt auch gleich wieder bei unseren Seminaren. Ich weiß gar nicht, ob das Thema Verantwortung, Eigenverantwortung da irgendwo aufkreuzt prominent. Ich denke, das ist immer irgendwie mal so ein Randthema, das mal so reinblitzt. Ne? Aber mittlerweile halte ich es für so entscheidend fast schon, sich da mal intensiver damit auseinanderzusetzen. Ich kann mir ja mal ein Seminar konzipieren, das in die Richtung geht.
Ne? Ja, weil es sehr viel auch damit zu tun hat, welche Worte man wählt. Also es ist ja unser Werkzeug. Und du sagst ja Bewusstsein schaffen. Also das, was man durch das Systemische, aber auch durch den hypnotherapeutischen Ansatz lernt, ist ja, dass es Bahnung ja gibt. Oder wie der Psychologe würde Priming dazu sagen, dass wenn du etwas tust, das Assoziationsketten weckt in deinem neuronalen Netzwerk. Und das tun wir ja, indem wir Worte nutzen oder Geschichten, Bilder erzeugen, während wir sprechen. Natürlich haben wir das nach dem Autopoetischen, nicht, dass mir ein Systemiker jetzt auf die Finger haut, ne? Da können wir es ja nicht komplett beeinflussen. Aber trotzdem, das, was wir tun, ist ein Unterschied zu dem, was die Person vorher wahrgenommen hat. Und in unserem kleinen System und diesen ganzen vielen Wechselwirkungsprozessen tun wir ja etwas tatsächlich. Und die Frage ist, wie wählen wir unsere Worte und aus welcher Haltung? Weil Bewusstsein machen kann man ganz einfach auf wertschätzende Art und Weise. Egal, was du sagst, stell es als Frage. Weil dann hast du immer eine Exit-Strategie. Ja. Oder ganz klassisch ist, findest du nicht, dass der Müll ziemlich voll ist? Ja, aber selbst das ist ja schon anders, als zu sagen, der Müll ist richtig voll, ne, mach mal. Ne? Und dann stellt sich halt die Frage, was möchte man fokussieren, mit welchen Fragen und vor allem aus welcher Haltung heraus. Will man wirklich das wissen und kommt es von einer aufrichtigen, wertschätzenden und vielleicht auch ein bisschen neugierigen Position? Also, was ist dann die richtige Wortwahl, frage ich mich. Was ist deiner Meinung nach eine, nicht das einzelne Wort, aber eine Art der Worte, die du wählen solltest als Berater und Beraterin?
Mensch, Kevin, kann ich da nur ausrufen. Das ist jetzt eine Frage, über die ich schon so lange nachdenke. Ich hatte mal bei dem Wittgenstein nachgelesen, die philosophischen Untersuchungen, da geht es viel um Sprachlogik, Sprachaufbau, die Funktion der Sprache. Ich habe mich viel mit Sprache beschäftigt und kam auch dazu, dass ich, im Grunde müsste man für ganz viele Vorgänge eine neue Sprache erfinden, neue Worte kreieren, die diese Primings anders setzen. Also ich würde es zum Beispiel in einem Coaching, wo der Coach möglicherweise als in der Auftragsklärung formuliert, wie kann ich ein verantwortungsbewussterer Chef werden? Ne? Oder wie kann ich Verantwortung anders übernehmen als bisher für meine Mitarbeiterin? Oder wie kann ich das denen auch signalisieren? Ich würde versuchen, das Wort Verantwortung zum Beispiel zu vermeiden. Ne? Ich würde aber auch nicht drum herum reden. Ich würde versuchen, eine neue Sprache zu kreieren. Du hast vorhin sowas von Selbstwirksamkeit, aber das ist auch schon wieder so ein abgedroschenes Wort. Aber Worte zu finden, die in die Richtung gehen. Und vielleicht braucht es nicht spezielle Worte, sondern
ein Bild.
Spezielle Bilder, genau, Metaphern oder Erzählungen, Geschichten, ne? Die das in sich, Geschichten, die das Thema Verantwortung in sich haben. Und es gab mal eine Vera Birkenbiel, die ist leider verstorben, die hat mal ein Seminar gemacht zum Storytelling. Und ein Tipp, den sie gab, war, dass man sich Geschichten sammeln soll in so einer Art Schatzkiste. Und dass man auch ab und zu mal trainieren soll, die Geschichten zu erzählen. Also vor dem Spiegel oder vor guten Freunden, die es gut mit einem meinen. Dass man auch so einen Geschichtenschatz hat, den man dann auch, auf den man zugreifen kann, wenn es denn die Situation erfordert. Und Geschichten aufmerksam zu sein, aufmerksam durch die Welt zu laufen, wenn man liest, wenn man Gespräche führt, wenn man anderen Sachen zuhört, je nachdem, wo man sich gerade befindet, die Geschichten, die man erzählt bekommt, nicht ins Vergessen rutschen zu lassen, sondern tatsächlich sich verfügbar zu machen. Und zum Beispiel Geschichten zum Thema Verantwortung, ne? Wenn das wirklich mein Thema sein sollte, ich meine, ich müsste ein Seminar dazu vorbereiten, dann würde ich rumfragen, was habt ihr denn für Erfahrungen mit dem Thema Verantwortung gemacht? Dann werden dir Geschichten erzählt. Skurrile, lustige, krasse Sachen, ne? Aber auch welche, wo du echt sagst, mein Gott, was pfiffige Überlebenstechniken. Ne? Und dann kannst du aus den Geschichten heraus, eine neue Sprache finden. Und da wiederum, muss ich wieder den Eulen Goethe zitieren, der wurde ja mal gefragt, was für ihn ein Genie ist. Ne? Und das geht mir einfach nicht aus dem Kopf, weil die Antwort wirklich genial ist. Ne? Das ist so ein Rückbezug jetzt. Er sagte, ja, Genies gibt's so eigentlich nicht, sondern es ist die Fähigkeit, der Grad der Fähigkeit des Zuhörenkönnens. Ne? Also was ich gut kann, ist, ich habe wirklich jedem, der mir irgendeine Geschichte erzählt hat, zugehört, habe Fragen dazu gestellt und habe mir das dann gemerkt. Ich habe es in meine Tagebücher geschrieben. Ne? Ich habe mir also Zettel gemacht, ne? Und hat kistenweise Zettel hinterlassen, ne? Wo überall kleine Anekdoten drauf standen, ne? Oder manchmal nur 2, 3 Begriffe, wo er sich wahrscheinlich daran erinnerte, was das für eine Geschichte war. Ne? Und diese Geschichten, Tausende, ne, von Geschichten, die habe ich genutzt, habe sie eingebaut, umgesetzt, ne, habe sie als Material verwandt. Und vielleicht ist das Geniale, diese Fähigkeit des Zuhörens, Aufnehmens und wieder anwenden können, dessen, was dir Menschen zutragen. So würde ich es machen. Das wäre so die Idee.
Ich glaube, das war auch ein Podcast mit dir. Ich habe zwar kurz gesagt, Der René Bourbonus wäre da jetzt ganz bei dir, weil er sagt... René Bourbonus, genau.
Der mit den Hüten.
Nein, das ist ein anderer. Der Bourbonus ist ein Rhetorik... Ach, ja, genau,
Bonobo.
Ist ein
Rhetorik. Bonobo sind doch die kleinen, geilen Affen.
Ja, das auch noch, ja.
Da und Sex haben.
Aber es gibt ja auch den netten Herrn mit den Hüten. Nein, also ich spreche hier vom Bourbonus, René. Und er ist ein sehr mittlerweile auch bekannter Rhetoriktrainer und er sagt ja auch vor dem Hintergrund der Rhetorik, dass Geschichten zwar keine neuen Informationen geben oder Wahrheiten erfinden, aber sie bringen die Botschaft in dein Herz.
Ah, sinngemäß. Schön.
Ja, genau. Ja, und als du das erzählt hast, habe ich mir mal überlegt, ja, stimmig, aber wie komme ich an sowas ran? Also jetzt sofort, ne? Ich meine, das ist ja ein Prozess. Der Goethe hatte ja seine Kisten ja auch nicht sofort gehabt, das also, dauert.
Ja.
Und wenn man mal, also ich weiß, mir geht's so, ich höre was, das ist dann irgendwie schön, so wie jetzt gerade, ich muss, ja, ich sollte Geschichten und so weiter. Aber ich bin noch jung, ich habe noch nichts erlebt und ich fange jetzt gerade an, ne?
Das stimmt doch nicht.
Ja, das stimmt ja auch nicht. Ich bin uralt. Aber ich versetze mich in eine Person, die sie jetzt so zum Beispiel denkt, ja, wo komme ich so an Geschichten ran? Und weißt du, was ich mal ausprobiert habe? Ich hatte ja dieses eine Buch mir mal geholt, um auch so ein bisschen noch mal mehr Griff reinzubekommen, als ich noch am Anfang unserer Weiterbildung war, ein bisschen mehr Struktur. Ich gucke halt hier oben drauf, weil ich das hier tatsächlich habe, die Coaching-Schatzkiste von Martin Werle. Und ich fand es sehr schön, weil das irgendwie Interventionen waren und so weiter, schön strukturiert. Aber dann fand ich etwas, dann habe ich gar nicht gedacht. Da hat irgendwie so Geschichten auch gehabt, Interventionsgeschichten. Und da hatte ich mal mir, ich glaube, die Geschichte heißt Der Maler, der nicht malte oder so. Fand ich irgendwie ganz schön. Ganz kurz nur geht es darum, ein Maler hat vergessen, dass er malen kann. Und alle wollen, dass er wieder malt, weil er schon lange nicht mehr gemalt hat. Und er sagt, kann ich nicht. Und dann meinen sie, doch, kannst du. Und die waren so richtig Fans und die wollten unbedingt, dass er da jetzt weitermalt. Und haben ihm alles gegeben, was er hatte. Also die ganzen Profi-Pinsel und alles Mögliche, was man da so hatte. Alles hingestellt, komm, jetzt mal, bitte. Und er irgendwann mal genervt, okay, wenn ihr unbedingt wollt, dann zeige ich euch, dass ich nicht malen kann und so weiter. Dann versuche ich es einfach mal. Ne? Und malt dann. Aber richtig herzlos und so, ja, ich kann doch nicht malen, warum mache ich den ganzen Mist hier? Und die anderen blicken dann drauf auf das Bild und sagen so, ja, stimmt, er kann nicht malen. Er hat es tatsächlich verlernt. Und die Fertigkeit hat er ja natürlich nicht verlernt in dieser Geschichte, sondern einfach auch, und das ist dann die Pointe, weil dann irgendjemand so eine alte Frau fragt in dieser Geschichte, wie kam das dazu? Und dann hat diese Frau zurückgesagt, er hat nicht das Malen verlernt, er hat den Glauben an sich verloren. Und das fand ich irgendwie sehr schön, weil es so oftmals einem selber ja auch so geht. Irgendwie, man kann Sachen, aber wegen Umständen hat man für einen Moment, für ein paar Tage, vielleicht auch Jahre den Glauben daran verloren, dass man das doch irgendwie mal, irgendwann mal gekonnt hatte. Hm. Ne? Und das machen wir ja im systemischen Bereich ja sowieso. Wir schauen ja, wo hat die Person das schon mal geschafft? Ne? Wo sind denn diese Muster des Erfolgs, des Gelingens, wie auch immer? Wo sind sie? Wo sind die Ressourcen? Und diese Geschichte fand ich deswegen auch so schön, um das auch einzuleiten. Dann habe ich es mal probiert und ich habe eine Erfahrung gemacht, wo ich mir dachte, wow, das ist sehr schön. Ich fühle mich ganz gut, wenn ich Geschichten erzähle. Also ich war ergriffen von mir selber natürlich an der Stelle. Wie der Gunther Schmidt sagen würde, da habe ich es erlebt. Und dann so, das wird jetzt die Hammer-Intervention werden. Und dann habe ich gemerkt, die Person war so höflich, hat mir zu Ende zugehört und so weiter. Und ich hatte den Eindruck, der Sinn ist verstanden und so weiter. Aber rückblickend, wenn ich drauf gucke, der falsche Moment. Ja, also einfach nur meine Arbeitshypothese als Geschichte angeboten. Und es hat nicht gepasst. Und es war dann auch sehr zeitintensiv. Und ich so, uiuiui, würde ich es dann nochmal machen? Und jetzt würde ich sagen, in Coaching-Gesprächen, also wenn ich jetzt nicht irgendwie auf einer Bühne bin oder so und mir die Zeit nehmen kann und machen kann, was ich möchte, ne, vielleicht auch jetzt, da ist es ja nicht so wichtig. Aber in so einem Coaching-Gespräch, wo es um die Zeit des anderen geht, da ist es wie eine sehr schwere Arbeitshypothese, die du auf den Tisch packst. Ja, ja. Ein sehr hohes Risiko, sehr viel Kraft auf jeden Fall, wenn die trifft und wenn es wirklich irgendwas bewirkt. Aber wenn nicht, dann muss man ja auch sich überlegen, Opportunitätskosten, was hätte man stattdessen auch machen können? Und hätte das den Coachee vielleicht weitergebracht, hätte ich einfach nur gefragt, was verstehst du darunter? Oder meinst du nicht?
Ja? Das ist doch jetzt Verantwortung pur. Die Verantwortung, also nochmal mit dem Wort Verantwortung, man müsste es eigentlich aus dem Sprachschatz streichen, weil es ist ein Konstruktionswort, eine Chimäre. Ne? Sagt alles und nichts aus. Aber so ein Verhalten, sich zu überlegen, ich kriege mit, dass meine Geschichte, meine Anekdote, die ich jetzt hier platziert habe, um dem Coach einen Hinweis zu geben, eine Idee zu schenken, eine Hypothese zu schenken. Ich merke, es greift nicht. Ne? Ich sehe sein Gesicht an seiner Körpersprache oder er äußert es auch, dann umschalten zu können. Ne? Was nützt es ihm denn? Und oft ist es ja ein Suchprozess, der erfordert ja auch Geduld von beiden Seiten vielleicht auch. Ne? Ja, das ist das Verhalten, das ich dann mit verantwortlich bezeichnen würde, mitzukommen, was Sache ist, ne? Den nicht mit Interventionen zuzukloppen, die mir gerade mal in den Sinn kommen und mir gut gefallen, sondern wirklich, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, gegenwärtig zu sein, kundenorientiert zu sein. Diese ganzen Haltungen, die wir so predigen in unseren Kursen, sind eigentlich Verantwortungshaltungen. Die Übernahme von Verantwortung und keine Angst zu haben und sich nicht hinter Methoden zum Beispiel zu verstecken, das würde ich verantwortungslos bezeichnen. Ne? Mhm. Programme durchzuziehen, Standardprogramme und nicht aufs jeweils Spezifische zu achten, all das würde ich für eher verantwortungslos. Ne? Und ja, da sind wir doch aber an einem ganz guten Punkt, ne? Wo man sagen kann, wenn man den Begriff mal weiter verwendet, dass man ihn vielleicht in den anderen anders beschreibt, was meinen wir konkret, wenn wir von Verantwortung reden. Ich gebe dir nur mal ein kleines Beispiel. Ich habe jetzt ein Team mitbekommen von neuen Leuten, die bisher nicht so eng miteinander zusammengearbeitet haben, sondern jeweils in verschiedenen Standorten saßen und unterschiedlich tätig waren. Die hatten zwar untereinander schon auch Kontakt, ne, so gehören zu einer Firma, aber eigentlich war der Arbeitsauftrag, sich um die jeweilige Stadt zu kümmern, vorrangig, und um die verschiedenen Bedarfe. Jetzt sind die aufgrund von äußeren Situationen dazu gezwungen, ne, ein Team zu werden. Und das hat so gut geklappt. Ne. Also ich habe selten zwischen Menschen so einen hohen Verantwortungsgehalt füreinander erlebt, wie jetzt in diesem Team. Und die haben jetzt da auch Regeln aufgestellt, ne, wie sie miteinander kommunizieren, umgehen, haben ein Verfahren begründet, wie oft sie sich treffen, bringen ihre Probleme dort in dem Forum, das sie sich selbst gegründet haben, ein. Und sie wollten ausdrücklich keine Führungskraft dabei haben aus der Geschäftsleitungsebene, weil das stört immer, wenn da jemand dabei sitzt, ne? Sondern sie wollen dann entweder Leute laden, wenn sie denn welche brauchen. Und das ist so ein hoffnungsvoller Anfang, wo ich sage, mein Gott, wie selten habe ich sowas erlebt. Ne? Was für ein Schmuck, was für ein Schatz, was für ein, wie sagen die Systemiker, was ein Diamant ist da gehoben worden. Ne? Und es gibt es. Ja? Es sind neun Frauen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es Frauen sind. Also da würde ich jetzt wieder so eine Gender-Geschichte aufmachen. Ne? Könnte man mal überlegen, ob es daran liegt. Ne? Sind wir Männer dazu vielleicht gar nicht in der Lage? Oder was hindert uns daran, so solidarisch, teamorientiert?
Also Männer und Frauen aus...
Das scheint... Also ich weiß es nicht.
Ich habe das so gelernt, dass...
Vielleicht müssen wir
so
nach.
vor dem Hintergrund, den ich vorhin aufgemacht habe, der Persönlichkeitseigenschaften, dass sich die Menschen natürlich ja in den verschiedenen Auswirkungen unterscheiden, aber im Großen und Ganzen gibt es ja immer Normalverteilung. Und wenn man sich die Normalverteilung von Frauen und Männern anguckt, dann sieht man, dass sie ziemlich nah beieinander sind, ne? Aber die Extreme natürlich dann einen Ausschlag machen. Und man sieht, dass Männer in den Extremen hoch bei der Verträglichkeit, spreche ich jetzt, dass sie allermeisten, ja, wie sage ich das am besten, die geringste Ausprägung in Verträglichkeit, also wirklich das Maximum, haben Männer und die allerhöchste Ausprägung in Verträglichkeit haben Frauen, also diese Enden, da, ne, wenn es versetzt ist, dann gibt es ja einen, ne? Und das sieht man ja auch zum Beispiel in Gefängnissen, es gibt mehr Männer in Gefängnissen als Frauen, weil da ist ja die, wenn du wirklich nicht verträglich bist in einer extremen Form, kann es passieren, dass du eher tendenziell ins Gefängnis gehst, weil du dich eben nicht an Gesetze hältst und so. So, also ja, könnte sein, aber um ehrlich zu sein, wir sind uns gleicher, als wir denken. Also da gibt es schon ein paar Unterschiede, aber auch viele Überschneidungspunkte. Sonst könnten wir, glaube ich, meine Hypothese auch nicht so lange irgendwie zusammenleben, unter Gesetzen auch leben, ohne uns kaputt zu machen. So. Und jetzt gab es eine Sache, die ich dir eigentlich herleiten wollte. Jetzt hatte ich sie vergessen. Und, genau, weil du mich vorhin nochmal kurz das eingeworfen hast im Vorgespräch, hast du gesagt, Verantwortungsdiffusion, ne? Mhm. Und darüber würdest du auch gerne in dem Zusammenhang sprechen. Jetzt kenne ich persönlich Verantwortungsdiffusion so, du hast ein Team,
ja,
das ist eine Gruppe von Menschen, ja. Es gibt eine Aufgabe.
Ja.
Und dann hat man den Eindruck, okay, eine Aufgabe, super, schaffen wir, jawohl Chef, kein Thema, wir haben schon anderes geschafft, das schaffen wir auch. Ne? Ja, das ist kein Thema und alle, yay, tschakka. Und dann fühlt sich aber niemand verantwortlich, diese Aufgabe zu machen. Also als Team schon, also die Entität da. Aber ich, nee, wieso? Das kann auch der andere machen. Und dann macht es niemand. Riesenproblem, wenn jemand beispielsweise auf der Straße jetzt jemand umkippt oder so. Ne? Da, wenn dann niemand was macht, dann stirbt die Person einfach, obwohl 1000 Menschen da drumherum sind. So, die Idee war ja, darauf hin, man hat ja Experimente diesbezüglich gemacht, auch solche Straßenexperimente, wie kann man das also aushebeln? Und die Idee war, es präzise zu machen, die Leute direkt anzusprechen, sodass sie sich nicht verstecken können. Ja. Also zum Beispiel sagen, du mit der gelben Krawatte, schön, das ist eine schöne Krawatte, aber helf mal bitte mit. Ja, genau. Und dann sind die Leute bereit, was zu tun, weil sie sind im Spotlight, im Rampenlicht jetzt. Und wenn die es nicht machen, hat es Auswirkungen auf sie direkt. Also so, das ist das, was ich damit verbinde. Was war dein Gedanke, als du darüber sprechen wolltest?
Ich habe das bei dem Stefan Kühl nachgelesen, neulich mal wieder. Der hat ein Buch über die Holakraten, nennt die sich, Holacracy geschrieben, ne? Und über die Idee, eine Organisation in solchen Zirkel oder Kreisen zu organisieren, wo dann Rollen, es eher um Rollen geht, nicht mehr um Individuen, und dass auch ein Individuum mehrere Rollen in verschiedenen Kreisen übernehmen kann. Und er hat dann beobachtet, also man hatte auch Studien, hat er da begleitet dazu, dass Probleme auftauchen in zum Beispiel in einer Überbürokratisierung. Also viele New-Work-Formate enden in einer Bürokratiewelle, die schlimmer ist, als sich Max Weber jemals hat vorstellen können, weil versucht wird, in den Verfassungen dieser Organisationen bis ins kleinste Detail alles zu regeln, ne? Sodass es keine ungeregelten Bereiche mehr gibt, was aber von der Organisationsforschung her ein Unding ist, weil es wird immer in jeder Organisation ungeregelte Bereiche geben müssen sogar, ohne können die gar nicht existieren. Also gibt es auch zum Beispiel in solchen Organisationen Schattenhierarchien, die nicht offiziell sind, ne, wo Entscheidungen auf bestimmten Ebenen fallen. Und das Gleiche gilt für den Begriff der Verantwortung. Also den Begriff habe ich da gelesen, das erste Mal, was du beschreibst gerade eben, ne, dass Team A oder Team B oder Team C oder Kreis oder Gruppe, wie man das auch immer nennen will, tatsächlich die Probleme der Umsetzung haben. Ne? Erstmal eine anfängliche Begeisterung, ein Wir-Gefühl, aber wenn es um die konkrete Umsetzung oder die Übernahme von Verantwortung wenn was nicht funktioniert, ne? Du hast vorhin was von Fehlermanagement, das gibt's natürlich in diesen Einrichtungen, ganz dezidierte Fehlermanagement und die Idee, Fehler, aus Fehlern lernen wir und Fehler sind Hinweise auf mangelnde Strukturen. Ja, gibt es im QM ja auch die Idee, dass 80% der Fehler, die passieren, nicht an Individuen liegen, sondern strukturbedingt sind. Ja, aber so richtig anpacken, ne, das scheint ein Umsetzungsproblem zu sein. Und du musst dann anscheinend doch als Koordinator eines solchen Kreises, musst du dann doch Einzelne ansprechen oder es dingfest machen in Form einer Bürokratisierung. Ne? Du sagst, wer macht's, bis wann und wer gibt darüber Bericht. Ne? Es geht nicht von selbst. Also braucht immer auch die Festlegung dann selbst in einem guten funktionierenden Team.
Da sind wir ja
bei Aufgabenverteilung mit Revisionsmöglichkeiten.
Da sind wir jetzt schön beim Projektmanagement und beim Projektmanagement, beim klassischen
Projektmanagement. Ja. Was ich jetzt verstanden habe, beim Breakmanagement.
Break, ja, wir machen auch Break. Wir managen gleich mal Break,
den ich nicht kenne.
Ja. Aber das könnte ja ein neues Konzept werden.
Break managen.
Für die Wohlfühlmanager,
ja.
Ne, das könnte das Konzept auch werden dafür, dass man auch sich Zeit für Pausen nimmt, weil das auch nicht so stark ausgeprägt
ist. Du hast Projektmanagement als Pause, ich habe es jetzt als Auseinanderbrechen, als Zerstörungsmanagement, also Wahnsinn.
Ja, jetzt sind wir auf dem Bau, also David, Projektmanagement,
komm mal bitte. Ja. Schritt zurück wieder.
Ja, also Projektmanagement, ich finde schön, dass tatsächlich ich sehr schnell gesehen habe, dass ich endlich mal ein Handwerkszeug habe für das abstrakte, theoretische Projektmanagement, weil ich das immer mochte. Es ist irgendwie auch greifbar, man kann damit arbeiten, es geht irgendwie auch voran. So, und mit den systemischen Fragen hatte ich plötzlich auch Tools an der Hand, um das zu erfragen. Dann habe ich natürlich das gemacht, ne? Und ich habe da auch natürlich nach meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, die nicht so positiv war, dann plötzlich angefangen, noch mich ein bisschen zurückzuziehen und nochmal stärker zu beobachten, ob es an mir liegt oder sonst was, weil ich gemerkt habe, ey, ich stelle doch die Frage, ich stelle sie sogar wertschätzend, ich war sogar so freudig drauf, ja, wir kommen der Sache näher, ich kann was beitragen. Und dann merkte ich so, ich gehe den Leuten auf den Sack damit, weil ich mich ständig wiederhole, weil ich plötzlich gemerkt habe, es passiert ständig. Man hat einen Punkt abgehakt, das lassen die meisten auch durchgehen und dann kommt der nächste Punkt und dann fängst du schon wieder an, weil die Informationen sind nicht da. Ne? Und irgendwann mal nervst du, da bist du selbst von dir genervt. Ich war von meiner eigenen Stimme genervt, weil ich mich wiederholt habe. Und ich immer so, irgendwas mache ich doch falsch. Und dann fing ich an zu beobachten. Und dann habe ich gemerkt, es geht sehr vielen so. Und die Kunst ist, in diesem dynamischen Prozess dasselbe zu erfragen, aber so, dass die Beziehung aufrecht bleibt. Und das finde ich faszinierend. Also wie kannst du Fragen stellen, und damit es für alle noch angenehm ist. Und was ich da gefunden habe, habe ich natürlich auch geklaut. In der systemischen Welt ist es ja so vertreten, aber es kommt von, ich glaube, tiefen psychologischen, das Konzept eigentlich. Ich habe es wie immer von Gunther Schmidt. Und diese Triangulation, also dass man nicht sich selbst verantwortlich macht, tatsächlich in dem Fall. Es geht um was anderes. Also jetzt haben wir mal das Umgekehrte, was man nimmt, um eigenverantwortlich zu sein. Ja. Also ein bisschen paradox. Also, dass man sagt, ich bin da gerade so im Dilemma drin, ne? Weil wir sprechen über wichtige Sachen und so weiter und ich will den Fluss jetzt auch nicht unterbinden. Das sind gute Ideen. Aber mir ist noch nicht ganz klar und ich muss es ja später umsetzen, weil die und die brauchen die Information einfach von mir. Ich muss es einfach für mich nochmal klar haben, wer genau war das jetzt, der das hier macht? Ich habe dich gehört, ne? Oder war das richtig? Also entschuldige bitte, ist auch für mich die sechste Stunde und so weiter. Und oder noch auf eine andere Art und Weise, das war jetzt ein bisschen gefreestyled. Aber das ist für mich die Kunst. Und ich wollte dich jetzt mal fragen, weil du schon auch erfahrener bist und rumgekommen bist in den Unternehmen, mit vielen Teams zu tun hast und dieses klassische, wer macht was bis wann, ne? Und welche Ressourcen stehen zur Verfügung und welche Auswirkungen hat es, wenn wir so und so machen. Also das hast du ja mehrmals erlebt. Was ist so deine Erfahrung? Ist meins selektiv? Kriegen das erfahrene Leute sehr gut hin? Oder geht es anderen ähnlich wie mir, die dann merken, also entweder wird es gar nicht gemacht oder wenn man es macht, dann kriegt man nochmal auf den Deckel, dass man nervt.
All das kommt vor, all das. Also nochmal, meine besten Erfahrungen waren, dass es diese Rückkopplung gar nicht brauchte. Also die Superteams brauchen auch nicht eine Aufteilung, wer macht was bis wann. das wird besprochen. Ja, ich mache das und ihr könnt euch darauf verlassen, dass das bis dann und dann klappt. Man muss es nicht mehr aufschreiben. Sowas habe ich tatsächlich erlebt. Ne? Dass also so eine hohe Gruppenverantwortlichkeit da war, aber ganz, ganz, ganz selten. Bis hin zu Verrat, Verleugnung. Ne? Wird zwar ein Plan aufgestellt, wer bis was wann macht, aber man torpediert sich gegenseitig, sodass der Kollege sein Ziel nicht erreichen kann, stellt die Ressourcen nicht zur Verfügung. Also die ganze Bandbreite menschlichen Verhaltens spiegelte sich in den Organisationswelten wider. Und Konsequenz daraus ist, dass die heute verschiedene Steuerungsformen entwickelt wurden, aber du zitierst ja immer den Fuchs oder Schmidt? Fuchs, gell? Günter Fuchs.
Günter Schmidt.
Günter Schmidt. Ja. Okay. Mein Gott, jedes Mal verwechsel ich die zwei. Bei mir ist es ja eher der Kühl, der dann ja auch sagt, es gibt keinen Königsweg, du musst stochern. Aber du musst halt mit, solltest als Organisationsentwickler oder Führungskraft, der mit so einem Teams dann arbeiten muss, ein Gespür, ein Auge, ein Gehör für diese Vorgänge haben. Wen hast du denn da im Team sitzen? Und wenn du so Leute hast, die querschießen oder Kollegen runterfallen lassen oder ein Negativbeispiel aus einem Zoo, wo ein Abteilungsleiter für eine bestimmte, ich darf nicht zu viel erzählen, sonst kam es rück, für eine bestimmte Sorte von Tieren verantwortlich ist, ein Leiter, ne? Die werden aber von den Anderlingen gepflegt und versorgt. Ne? Er selbst ist meistens irgendwo in der Küche in der Ecke und dattelt 2-3 Stunden auf seinem Handy rum. Er ist zwar früher Teammitglied gewesen. Ne? Jetzt ist er herausgehoben worden als Führungskraft und zeigt Verantwortungslosigkeit den Tieren gegenüber. Ne? Da war mal eine Pflegerin krank und eigentlich hätte er dann mal füttern und niedere Tätigkeiten verrichten müssen, vielleicht sogar ausmisten und das als Führungskraft. Ne? Und geht ja gar nicht. Und so lässt er sein Team da auch, gibt er da erstens ein schlechtes Vorbild, ne? Weil sich jetzt diese Struktur, die er setzt, in das Team hinein verlängert. Ne? Auch da geht die Diskussion, ist also fürs Ausmisten, das sind doch die Auszubildenden zuständig. Ne? Also das ganze Teamgefüge droht verloren zu gehen. Ne? Und der Chef vom Chef wiederum, ne, der traut sich nicht in den Konflikt reinzugehen, ne, weil jetzt eine Auszubildende diesem Unterleiter gesagt hat, hör mal, das kannst du so nicht bringen. Eine Auszubildende, ne, war hell empört. Die Auszubildende übernahm die Verantwortung für das Wohl und Wehe und das Füttern der Tiere und das Pflegen, ne, und das Ausmisten. Er nicht mehr, der Chef. Und was machst du dann, wenn du als Organisationsentwickler in solche Strukturen kommst und Kühl sagt, ja, du kannst schon viel machen, aber Erfolg ist dir nicht beschieden. Wenn die Gesamtstruktur so aufgebaut ist, dass solche Verhaltensweisen eigentlich dann von der obersten Heeresleitung geduldet werden und sich da auch niemand da aktiv da einmischt in solche Gruppenkonflikte dann. Aber Verantwortung ist ein komplexer Begriff, spielt sich auf mehreren Ebenen ab. Es ist ein Wort, das ich finde, nicht so besonders gut benutzbar ist, weil jeder versteht da was anderes drunter. Und vielleicht sollten wir tatsächlich uns ranmachen, eine neue Sprache zu erfinden. Wobei wir ja im Systemischen viele neue Sprachformen ja schon entwickelt haben. Wir müssen ja nicht unbedingt alles neu erfinden. Also Fragetechniken, Hypothesenbildung, und diese wertschätzende Sprache, über die ich mich so oft lustig mache. Ne? Also in so einem Kontext zu fördern, könnte es eine Rolle spielen.
Wir hatten, also du hast es ja, im Systemischen Club hattest du ja ein Event gehabt, zum Wie komme ich als Coach nach oben?
Ach so, ja,
ich habe ja zusammen gemacht. Ne?
Lustig,
ja. Mir ist in dem Zusammenhang was eingefallen, wo Verantwortung tatsächlich förderlich sein kann. Oder, keine Ahnung, aber ich habe damit irgendwie gute Erfahrungen gemacht. Und zwar, wie häufig? Nee, anders. Mal angenommen, du bist meine Führungskraft. Ne? Und ich mache halt meine Arbeit. Ne? Aber ich will irgendwie auch mehr machen. Ich will vielleicht auch Führungskraft werden oder sonst irgendwas. Und ich komme da irgendwann mal auf dich zu und sage so, hey, ist alles sehr schön hier. Könnte ich mehr Verantwortung haben? Also das eine, das kriege ich gut hin, aber das fördert mich nicht so sehr. Kann ich mehr Verantwortung haben? Nicht mehr Gehalt. Ich will einfach nur mehr Verantwortung haben. Wäre das möglich?
Und ich wäre begeistert von
sowas. Das denkst du auch so, mein Gott, den ganzen Tag muss ich irgendwie Brände löschen. Ich muss so viele machen, ich bin überfordert. Und irgendwie habe ich manchmal auch als Führungskraft das Gefühl, sie machen alle gute Arbeit, ne? Aber niemand ist so unternehmerisch, denkt so unternehmerisch mit und ich muss da trotzdem noch einen Überblick vielleicht haben oder sonst was und bla bla. Und dann kommt jemand, der so, ich übernehme das für dich. Ich will da gar nichts für, ich will einfach nur noch die Sache machen dürfen. Also da fällst du aus allen Wolken, weil das so selten ist irgendwie, hatte ich immer so den Eindruck, auf der anderen Seite, wenn du es aussprichst, was heißt es denn für dich? Dann würde jeder im Dreieck springen, vielleicht auch manche, die hier zuhören, also wie mehr Verantwortung. Ja, du tust mehr Gegenleistung, eins und eins des Verhandelns. Keine Leistung ohne Gegenleistung. Und jetzt entscheidet sich's. Und ich überlege gerade, wo ist die richtige Balance? Weil jetzt würde so jemand, der verträglich ist, sagen, ja, das ist kein Thema, nehme ich auch mal mit. Ich brauche keine Gegenleistung. Ja, andere, die gut im Verhandeln sind, die dann tendenziell auch mehr verdienen und so weiter, weil sie besser verhandeln, die würden dann Nein sagen. Und ich frage mich, in welchen Kontexten ist was besser? Und ich glaube, zumindest, weil ich habe mal auch ein bisschen so nachgefragt und so bei höheren Positionen und so, weil es mich interessiert hat, und weil ich gehört habe, viele junge Menschen, und jetzt definiere ich mich wieder als jung, und zähle mich mal mit ein, die haben viel zu schnell zu hohe Ansprüche und verbauen sich Chancen. Das heißt, sie hätten das Potenzial, dahin zu kommen und das zu erreichen, aber noch nicht jetzt. Die hätten erst in Vorleistung gehen müssen. Ich glaube, Martin Nimbeck hat es gesagt, erst schaufeln, dann scheffeln. Weil in Amerika war das ja auch so, dass man da irgendwie so Schnee geschippt hat, der war auch dort irgendwie. Und dann machst du es erstmal und dann klingelst du an der Tür und sagst, ich habe das gemacht, kriege ich Geld. Ne? Mhm. Kriegst auch nicht immer Geld, aber dann bekommst du was. Du bist in Vorleistung gegangen. Und die Verantwortung ist ein wichtiges Gut, eine Ressource. Du kannst jemandem was schenken, indem du Verantwortung übernimmst. Jetzt dir das nicht nimmst, aber erfragst. Und wie schnell bist du dann oben? Wie du gesagt hast, wenn du jemanden hast, der Verantwortung übernimmt, den beförderst du hoch bis zum geht nicht mehr. Und das ist meine Überleitung zum, kennst du das Phänomen? Ein Mitarbeiter wird so lange befördert, bis er überfordert ist. Man nennt ihn dann Chef. Ich habe das bei Michael irgendwas. Hein Hansen ist ein alter Ego. Der ist auch ein Unternehmensberater, Kommunikationstrainer und so weiter. Von dem habe ich das gehört in einem Podcast. Und ich dachte mir so, ist ja lustig, gefällt mir. Und neulich, erst vor kurzem bin ich darauf gekommen, es gibt das Peter-Prinzip. Die Begriffsbezeichnung dafür, ne, für dieses Phänomen, dass jemand so lange befördert wird. Und das wollte ich hier einfach mal an der Stelle mitteilen, weil ich das richtig lustig finde, dass es so irgendwie Peter-Prinzip heißt, also so Peter, so wie Müller-Prinzip, das so alltäglich ist.
Aber hör mal, das ist ein schönes Schlusswort, so Peter-Prinzip, so lange befördern, bis man überfordert ist, könnte ja auch Strategie sein, gell? Das ist ja eine boshafte Sache.
Also ja, okay, gut. Ja. Aber das bringt ja niemanden.
Um jemanden loszuwerden, hochloben. Ja, ne? Okay. Du steckst ihn immer höher in der Hierarchie und dann ist er irgendwann fertig und dann machst du ihn für das Nicht-Erfüllen des Jobs verantwortlich und schmeißt ihn raus.
Ah, das war doch, was du mal, glaube ich, im ersten Podcast gesagt zum Thema Macht, also über House of Cards geredet haben. Hast du, oder? War das der? Ich weiß nicht mehr. Kannst mich gerne korrigieren. Dass du eine Umgebung schaffst, also du kündigst keine Leute, du schaffst eine Umgebung, die sehr unangenehm ist, sodass sie selber gehen. Genau. Also, dass du plötzlich nichts mehr zu tun hast oder sowas in der Art. Also, wobei, das darfst du nicht. Ja. Ne? Die Leute müssen was zu tun haben, aber dann hast du so langweilige Aufgaben. Ja. Im Rahmen des Arbeitsvertrags alles abgedeckt, ja, genau. Aber dann hast du keinen Bock mehr.
Einfachste Verwaltungsaufgaben.
Ja. Oder überfordert, genau.
Ja, einfachste Verwaltungsaufgaben für hoch ausgebildete Spezialisten. Ne? Klar, ja. Das war aber nicht in House of Cards, das war in dieser Bad Banks-Serie, die da hatten sie gezeigt, wie so eine Abteilung eingerichtet wird und wo sie dann ihre Top-Manager hinschieben. Und es kam auch in einem Roman vor über Scotland Yard und seine Abteilungen, die hatten auch so eine Abteilung, wo dann unliebige Beamte abgeschoben wurden und die mussten dann irgendwelche ganz dubiosen Fälle so irgendwie illegale Scheißeableitung in die Themse, das waren so Jobs, die die dann bearbeiten mussten. Also es gibt schon Methoden, ja. Ja gut, ich werde da weiter dran knabbern an dem Begriff. Das geht ja schon ein Leben lang so. Es ist wirklich ein Fundamentalbegriff, Verantwortung.
Und wenn du eine sehr gute Geschichte dazu hast, dann will ich sie auch das nächste Mal hören. Damit wir diesen Begriff nicht mehr nennen müssen, sondern jedes Mal diese Geschichte erzählen, wenn wir darüber sprechen.
Ich erzähle dir ja jedes Mal irgendeine Geschichte, ne, um irgendwie da was zu lancieren. Weil meine Geschichtenbox ist tatsächlich ganz schön voll mittlerweile. Also ich habe für die Standardsituation in den Kursen genau 54 Stories. Ich habe sie mal gezählt.
Ja?
Und die passen auf ganz, ganz viele Ausbildungssituationen. Und da die Ausbildung ja standardisiert ist, von ihren Abläufen her, ist auch das Geschichtenerzählen standardisiert. Also die meisten Geschichten fallen auch immer im selben Kontext und haben auch immer ihre Bedeutung und ihren Erfolg. Also es ist wirklich eine spannende Sache.
Und darf ich diesen Moment jetzt kurz haben, weil du hast jetzt mit Geschichten aufgehört. Entweder habe ich ein Déjà-vu oder ich habe es tatsächlich mal so gemacht. Mir fällt nur was ein von René Bourbonis, was perfekt als Abschluss passt.
Okay,
das hat er als Abschluss auch gemacht bei Kraft der Rhetorik, hieß es, glaube ich. Gibt es auch auf YouTube, kann man sich angucken. Und dann sagt er zu guter Letzt, oder war das guter Letzt zwischendurch? Ist egal. Auf jeden Fall, es geht um Geschichten. Und dann hat er was gesagt, das habe ich bis heute nicht vergessen. Kindern erzählen wir Geschichten, damit sie einschlafen. Erwachsenen, damit sie aufwachen.
Ja, wunderbar.
Und da, ich war da live dabei. Ich war so wie traumatisiert und das hast du im Saal gespürt. Niemand hat was, also plötzlich war so, der ist auch lustig auf der Bühne und so, alle haben gelacht, ja. Also plötzlich war Todesstille und alle, du hast richtig das gemerkt in der Luft, war so, wow, ja, also es hat irgendwas gemacht und so ein Augenöffnen, ein kollektives.
Was ein schöner Satz. Geschichten erzählt man Kindern, damit sie einschlafen. Mhm. Erwachsenen, damit sie aufwachen.
Und es stimmt.
Trifft es auf den Punkt. Das ist genau meine Erfahrung. Ja.
Und mit den Worten von René Bourbonus,
ja,
Enden wir auch diesen Podcast hier. Klaus, vielen lieben Dank,
ja, ich danke
für deine
dir.
Zeit und dieses tolle Thema.
Ja.
Ist autopoetisch jetzt wieder eine Folge geworden. Ich wollte eigentlich Meisterwerk sagen, aber
das schön.
Für mich war das ein Meisterwerk.
Vielen Dank dir. Ja. Ja. Okay, dann. Tschüss.
Mach's gut.